SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Grundsatzentscheid des Bundesgerichts. Schmerzpatienten mit Hoffnung auf IV werden künftig anders begutachtet.
Das begrüße ich grundsätzlich sehr, weil dieses Urteil eigentlich eine große Chance ist.
Welche Chance das ist, erklärt der Experte für psychiatrische Rehabilitation im Rendezvous. Wann ist es Überwachung von Bürgern und wann geht es um Strafverfolgung?
Der Staat ist plötzlich auf ihrem Computer anwesend.
Der Nationalrat debattiert über heikle Datenspeicherung und über Trojaner. In Nordkorea verdorrt der Reis. Dem Land droht eine üble Hungersnot. Und Griechenland droht der Rauswurf aus dem Euroraum. Der Hamburger Ökonom Heiner Flassbeck ist erklärter Gegner eines solchen Grexits. Warum, erklärt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
Wer unter Schmerzen leidet, für die kein körperlicher Grund feststellbar ist, hat künftig bessere Chancen, eine IV-Rente zu erhalten. Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit chronischen psychosomatischen Krankheiten einen wegweisenden Entscheid gefällt. Bis heute gingen die Gerichte davon aus, dass zum Beispiel ein Schleudertrauma überwunden werden kann. Nur in Ausnahmefällen wurde den Betroffenen das Recht zugesprochen, eine IV-Rente zu beziehen. Nun ändert das Bundesgericht die Herangehensweise an diese Fälle. Betroffene Personen sollen in einer Gesamtbetrachtung beurteilt werden. Verbunden ist der Grundsatzentscheid mit einem Aufruf an die Fachärzte, bei der Ausarbeitung von Leitlinien mitzuarbeiten. Der Nationalrat will den Strafverfolgungsbehörden neue Mittel zur Verfügung stellen zur Überwachung von Kriminellen. Nach einer langen Vordebatte ist er auf die entsprechende Gesetzesrevision eingetreten. Zu reden gab bisher vor allem die Frage, ob sogenannte Staatstrojaner legalisiert werden dürfen. Mit diesen können Polizisten und Staatsanwälte verschlüsselte Internet-Telefongespräche abhören. Der Ständerat will nichts wissen von einer Volksinitiative gegen Spekulationen mit Lebensmitteln. Er empfiehlt die Vorlage von Juso, SP und Grünen klar zur Ablehnung und folgt damit dem Bundesrat. Die Initiative will Banken, Vermögensverwaltern oder Versicherungen verbieten, dass sie an der Börse auf Agrarrohstoffe und Nahrungsmittel spekulieren. Als nächstes wird der Nationalrat seine Empfehlung abgeben. Bundesanwalt Michael Lauber ist von der Vereinigten Bundesversammlung für weitere 4 Jahre gewählt worden mit 195 von 216 gültigen Stimmen. Es ist das erste Mal, dass die National- und Ständeräte den Bundesanwalt bestätigen müssen. Früher wurden die Bundesanwälte vom Bundesrat gewählt. Und nach seiner Wiederwahl hat Bundesanwalt Michael Lauber über den Stand der FIFA-Ermittlungen informiert. Es handelt sich um einen komplexen und umfangreichen Fall, sagte er. Die Bundesanwaltschaft habe Daten im Umfang von 9.000 Gigabyte beschlagnahmt. Sie habe bislang Kenntnis von 104 Bankbeziehungen, die jeweils mehrere Bankkonten umfassten. Weiter seien 53 Meldungen über verdächtige Bankbeziehungen von Banken eingegangen. Die griechische Notenbank warnt eindringlich vor dem Scheitern der Verhandlungen im Schuldenstreit. Eine Einigung mit den Europartnern und dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds, sei absolut nötig. Das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit müsse vermieden werden. Griechenland würde sonst den schmerzvollen Weg in die Pleite und möglicherweise auch aus dem Euro bevorstehen, warnte die Notenbank in Athen. Bis Ende Monat muss Griechenland dem IWF rund 1,6 Milliarden Euro Kredite zurückbezahlen. Wie Athen dies leisten kann, ist zurzeit offen. 4 Wochen nach dem Ausbruch der Atemwegserkrankung MERS in Südkorea melden die Behörden steigende Todesfälle und Neuerkrankungen. Bis jetzt starben in Südkorea 20 Menschen am MERS-Virus. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat an einer Krisensitzung über die Krankheit beraten. Was in Südkorea geschehe, sei ein Alarmsignal. Alle Länder seien aufgerufen, wachsam zu sein. Die Krankheit brach erstmals 2012 in Saudi-Arabien aus. Die Aufsicht über die Basler Kantonalbank, zu der seit 1999 auch die Bank Coop gehört, sei überholt. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission GPK des baselstädtischen Parlaments. Die Rollen von Regierung, Parlament und Bankrat müssten geklärt werden. Der Versand von Kontodaten an falsche Adressen und Rüffel der FINMA, weil die Bank beim Handel mit den eigenen Anteilscheinen gegen Bestimmungen verstoßen hatte, brachten der Basler Kantonalbank und der Bank Coop negative Schlagzeilen ein. Einen Grund für derartige Probleme ortet die GPK im rasanten Wachstum der, Zitat, ehemals kleinen und bescheidenen Kantonalbank. Die Glückskette hat letztes Jahr insgesamt 175 Projekte unterstützt mit fast 44 Millionen Franken. Das geht aus der Jahresbilanz der Schweizer Stiftung hervor. Über 22 Millionen Franken sammelte die Glückskette demnach im vergangenen Jahr, hauptsächlich für die Opfer der Flüchtlinge aus Syrien sowie für Betroffene der Überschwemmungen in den Balkanländern. Das Wetter am Nachmittag scheint besonders im Flachland und im Süden. Die Sonne in den Bergen sind die Wolken zahlreicher. Morgen ist es zunächst freundlich, am Nachmittag kommt im Norden Regen auf. Die Temperaturen reichen im Norden 22 bis 24 Grad, im Süden rund 26 Grad.
Für Menschen, die wegen starker Schmerzen nicht arbeiten können und auf eine IV-Rente hoffen, ist das neueste Urteil des Bundesgerichts eine gute Nachricht. Bisher galt nämlich, Schmerzpatienten, deren Leiden nicht medizinisch erklärbar ist, haben keine Chance auf eine Invalidenrente. Das Bundesgericht ging in den letzten 11 Jahren davon aus, dass psychosomatische Schmerzen überwindbar sind, dass sie eine Frage des Willens seien. Eine Rechtsprechung, die von den Ärzten lange massiv kritisiert wurde. Nun lenkt das Gericht also ein. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Für alle Patienten, die über Schmerzen klagten, die sich körperlich nicht erklären ließen, hatte das Bundesgericht die letzten 10 Jahre eine harsche Antwort bereit. Reißen Sie sich zusammen. Unerklärliche Schmerzen seien mit einer zumutbaren Willensanstrengung überwindbar, meinte das Bundesgericht und erfand dafür den juristischen Begriff der Überwindbarkeitsvermutung. Seit heute ist der Geschichte. Die beiden sozialrechtlichen Abteilungen des Gerichts haben gemeinsam beschlossen, die eigene Rechtsprechung zu korrigieren. Nach 10 Jahren, in denen Ärzte und Rechtsprofessoren die Praxis unablässig kritisiert hatten. Georges Pestalozzi, Jurist des Behindertenverbandes Integration Handicap, kommentiert entsprechend erleichtert.
Diese künstliche Unterscheidung zwischen somatoformen Schmerzstörungen und zum Beispiel anderen psychischen Krankheiten entfällt, die war in der Sache einfach grundsätzlich falsch. Und da kommt jetzt etwas mehr wieder Rationalität in das Ganze hinein.
Das bedeutet, Schmerzpatienten haben nun wieder eine reale Chance, dass sie bei Arbeitsunfähigkeit eine Rente bekommen. Allerdings gilt das nicht rückwirkend. Für Behinderte, denen das Gericht in den letzten 10 Jahren wegen der Überwindbarkeitsvermutung eine Rente verweigert hat, kommt das Urteil zu spät, erklärt Pestalozzi.
Eine Präzisierung der Rechtsprechung begründet keinen Revisionsgrund. Es muss sich wirklich auch am Gesundheitszustand etwas verändert haben, dass man ein Revisionsgesuch einreichen kann, auf das dann die IV-Stellen eingehen müssen.
Allein wegen des neuen Urteils kann kein neues Verfahren verlangt werden. Aber auch in Zukunft wird es für Schmerzpatienten schwierig sein, eine Rente zu erkämpfen. Das Bundesgericht sagt unmissverständlich, dass es Sache der Betroffenen ist, das Gericht von der Behinderung zu überzeugen. Zum Beispiel, indem die Betroffenen zeigten, dass sie nicht nur ihrem Beruf, sondern auch ihrem Privatleben nicht mehr gewachsen seien und dass sie sich intensiv um eine Heilung bemühten. Das aber bedeute
ganz konkret, dass die Leute, die einen solchen Rentenantrag stellen, zuerst den Beweis erbringen müssen, dass sie sich jahrelang behandelt haben. Und das wird tendenziell auch die ganzen Verfahren etwas in die Länge ziehen,
sagt Pestalozzi. Wie die neue Praxis aussehen wird, bleibt abzuwarten. Auch weil das Gericht die Ärzteschaft ungewöhnlich deutlich dazu auffordert, Leitlinien zu entwickeln, damit die Richter einen Maßstab haben, um die Schmerzen zu beurteilen.
Sascha Buchbinder über das wegweisende Urteil des Bundesgerichts. Und wir wollen gleich wissen, was einer jener Experten meint, der mit Schmerzpatienten arbeitet. Niklas Bär ist Leiter der Fachstelle für psychiatrische Rehabilitation der Psychiatrie Basel-Land. Ihn fragte ich, begrüßen Sie es grundsätzlich, dass jetzt die Ärzte die Kriterien erarbeiten können, ob ein Mensch arbeitsfähig ist oder nicht?
Ja, das begrüße ich grundsätzlich sehr. Das war immer ein bisschen eine spezielle Sache seit diesem Bundesgerichtsurteil von 2004. Nun bekommt die ärztliche Abklärung auch bei diesen Fällen wieder ein stärkeres Gewicht.
Wie wichtig ist denn das?
Das ist wichtig, weil dieses Urteil eigentlich eine große Chance ist.
Für wen ist es denn eine Chance?
Es ist eine Chance für alle, eigentlich für die Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft und auch für die Gültigkeit dieser Gutachten. Man muss wissen, dass die Übereinstimmung von verschiedenen ärztlichen Abklärungen und Gutachten bezüglich Arbeitsfähigkeit bei psychisch Kranken ziemlich weit streuen. Und wenn man hier gültigere Resultate bekommt in der Zukunft mit klaren Kriterien und einem strukturierten Verfahren, dann denke ich, wäre allen geholfen.
Bis zu diesem neuen Urteil galt also seit 11 Jahren für alle die gleiche Regel. Schmerzen sind im Normalfall überwindbar, Ausnahmen gab es nur wenige. Jetzt soll in jedem Fall ganz individuell nach diesem neuen zu erarbeitenden Raster jeder Fall einzeln beurteilt werden. Kann man zusammengefasst sagen, das aktuelle Gerichtsurteil wird den Menschen gerechter?
Ja, davon würde ich ausgehen, weil diese pauschale Vermutung, dass alle Menschen, die diese Krankheit haben, diese Krankheit überwinden können, wegfällt. So einfach ist es nicht. Die Arbeitsfähigkeit ist nicht 1:1 an eine Diagnose gebunden. Es gibt Personen mit beispielsweise einer Schizophrenie, die können arbeiten, andere können das nicht. Dasselbe gilt für alle anderen Diagnosen. Dass man hier individueller hinschaut, genauer hinschaut, das wird den Betroffenen gerechter.
Wie einfach oder wie schwierig ist es eigentlich festzustellen, ob jemand arbeitsfähig ist oder nicht?
Ja, das ist wirklich nicht einfach. Da spielen natürlich die Defizite, die Symptome, die jemand hat und die Dinge, die er wegen dieser Symptome nicht mehr tun kann bei der Arbeit, das spielt eine Rolle. Der Schweregrad, aber auch der Verlauf der Erkrankung, auch ob schon Therapien und Eingliederungsbemühungen gescheitert sind, obwohl sie gut gemacht wurden, aber auch die Persönlichkeit der Versicherten spielt eine sehr große Rolle. Das ist nicht etwas, das sehr einfach zu fassen ist. Wie arbeitsfähig eine Person ist, das hängt auch davon ab, wie stark man sie unterstützt. Also auch sehr Schwerkranke können teilerwerbstätig sein, wenn man sehr viel dafür macht. Also es ist auch die Arbeitsfähigkeit ist auch eine Frage, wie viel ist man bereit für die Integration zu investieren.
Jetzt sollen also die medizinischen Fachgesellschaften Leitlinien aufstellen, nach denen man eben feststellen kann, ob ein Schmerzzustand vorliegt und ob ein Mensch damit arbeiten kann. Wie werden denn jetzt diese Leitlinien erarbeitet?
Ja, da bin ich selbst gespannt. Was man sicher sagen kann, ist, dass das nicht ein einfaches Unterfangen sein wird, aber das ist eben die Chance, dass man hier auch fachlich weiterkommt in der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit generell, nicht nur bei den Schmerzstörungen. Wichtig ist, dass die Fachgesellschaften diese Aufgabe unter Berücksichtigung anderer Spezialisten interdisziplinär angehen. Ja, auch das ist eine große Chance.
Sagt Niklas Bär von der Psychiatrie Basel-Land im Rendezvous. Und das erwartet Sie hier bis um 1. Wenn selbst die linke Bundesrätin für mehr Überwachung wirbt.
Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es bei der Ermittlung von Straftaten oft eine gewisse Zeit braucht.
Darum will der Bundesrat Daten von Bürgerinnen und Bürgern länger speichern dürfen. Er ist es und er bleibt es.
Also ich fühle mich überhaupt nicht am Gängelband der USA.
Unabhängig und an allen dran, auch an den FIFA-Funktionären. Michael Lauber wird als oberster Ankläger der Schweiz bestätigt. Ein Porträt. Und Nordkorea hungert. Dabei gäbe es Wege zu blühenden Feldern und vollen Tellern. Wer telefoniert wann mit wem und wer geht wann wo ins Internet? Diese Informationen müssen Telefon- und Internetanbieter speichern. Polizei und Staatsanwälte dürfen die Daten im Rahmen von Strafverfahren abrufen. Im Nationalrat ging es heute darum, ob diese persönlichen Informationen künftig länger gespeichert bleiben sollen. Strittig ist aber auch die Frage, ob Polizei und Staatsanwälte gezielt in Computer eindringen dürfen. Eine heiße Debatte um heikle Daten. Dominik Meyer hat sie für uns verfolgt.
Lukas Reimann gehört zu den Skeptikern. Wer schickt wem eine Mail? Wer ruft wen an und von wo ruft er an? Solche sensible Informationen dürfe der Staat nicht flächendeckend speichern lassen, sagt der Nationalrat von der SVP.
Ein Staat, der mit der Erklärung, er wolle Straftaten verhindern, seine Bürger ständig überwacht, kann man als Polizeistaat bezeichnen.
Unterstützung erhält SVP-Mann Reimann, und das ist das Besondere bei dieser Debatte, von links. Daniel Fischer von den Grünen warnt ebenfalls.
Es werden die Daten aller Bürgerinnen und Bürger auf Vorrat gespeichert, ohne dass die einzelne Bürgerin oder der einzelne Bürger dazu einen Anlass bieten.
Doch nicht alle Linken teilen die Skepsis. SP-Nationalrat und Strafrechtsprofessor Daniel Josic tritt ans Rednerpult und sagt:
Es besteht keine Gefahr, dass der unbescholtene Bürger überwacht wird. Es besteht keine Gefahr, dass Leute überwacht werden, außerhalb des Strafverfahrens zu präventiven Zwecken.
Die heiklen Daten gingen ja nur dann an den Staat, wenn ein Strafverfahren laufe, sagt Josic. Das läuft übrigens heute bereits so. Der Nationalrat hat zu entscheiden, ob es so bleibt und ob diese Telefon-, Mail- und Internetverbindungsdaten künftig doppelt so lange gespeichert werden. Ein Jahr lang. Das brauche es unbedingt, sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es bei der Ermittlung von Straftaten oft eine gewisse Zeit braucht, dann kann es eben sein, dass diese 6 Monate nicht reichen. Und deshalb möchten wir diesen Zugriffsmöglichkeiten auf 12 Monate erhöhen.
Die Daten weiterhin speichern und erst noch länger speichern. Ungeteilte Unterstützung erhält die Justizministerin von CVP und von FDP.
Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit,
sagt FDP-Fraktionschefin Gabi Huber. Beim zweiten Streitpunkt verlaufen die Fronten ähnlich. Es geht um den sogenannten Staatstrojaner. Heute kann die Polizei Skype, WhatsApp und andere verschlüsselte Internetdienste kaum abhören. Zur Debatte steht deshalb eine Gesetzesgrundlage eben für einen Staatstrojaner. Das ist eine Art Virus, der auch verschlüsselte Daten abzapfen kann. Wiederum kommt die breiteste Unterstützung von CVP und von FDP. Die freisinnige Gabi Huber wirbt für den Staatstrojaner.
Auf den Punkt gebracht geht es um die Frage, ob neue Technologien exklusiv den Kriminellen zur Verfügung stehen sollen oder ob diese Technologien auch von den Strafverfolgern zur Bekämpfung schwerer Verbrechen angewendet werden dürfen.
Der Staatstrojaner würde, wie gehört, nur bei schweren Verbrechen zum Einsatz gelangen. Daniel Fischer von den Grünen geht das dennoch zu weit.
Der Staat ist plötzlich auf ihrem Computer anwesend.
Und für einen solch massiven Eingriff brauche es noch höhere Hürden. Der Nationalrat hat vor wenigen Augenblicken im Grundsatz Ja gesagt zur umstrittenen Vorlage. Die konkreten Entscheide aber fallen erst am Nachmittag.
Dominik Meyer. Und wir bleiben gleich bei der Schweizer Politik. Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln, dies verlangt eine Initiative der JUSO. Die Jungsozialisten und Jungsozialistinnen, aber auch SP und Grüne sind überzeugt, dass Schweizer Banken mit ihren Investitionen in die Nahrungsmittelpreise die Nahrungsmittelpreise in die Höhe treiben und damit mitschuldig sind am Hunger auf der Welt. Die Gegner der Initiative sehen das anders. Investitionen in Lebensmittel in Drittweltländern würden die Preise dort sogar stabilisieren. Diese Meinung dominierte denn auch heute im Ständerat. Stoff also für ein kurzes Streitgespräch unter Ständeräten mit SP-Präsident Christian Löwra auf der einen und Martin Schmid von der FDP auf der anderen Seite. Das Gespräch geleitet hat Elisabeth Pestalozzi.
Christian Löwra, wenn Banken aus der kleinen Schweiz nicht mehr auf den Weltmärkten in Mais oder Weizen investieren dürfen, was hilft das ganz konkret gegen den Hunger auf der Welt?
Es gibt ein Kind, der jede 5. Sekunde vor Hunger stirbt. Ein Teil der Schwierigkeiten, mit welchen wir konfrontiert sind, kommt aus der Spekulation. Es gäbe genug Nahrungsmittel, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Und wir sollten den Handel so betreiben, dass wir mindestens die Schwierigkeiten verschärfen, sondern entschärfen.
Martin Schmid, Sie vertreten genau das Gegenteil. Sie sagen, die Spekulation treibe die Preise gar nicht in die Höhe, sondern helfe im Gegenteil, dass Lebensmittelpreise in Äthiopien oder Indien stabil bleiben. Wie kommen Sie darauf?
Das ist richtig. Gerade die Beispiele der Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien haben gezeigt, wenn beispielsweise in einem Landesteil eine Dürre ist und im anderen Landesteil in Äthiopien ein Überschuss von Nahrungsmitteln herrscht, dann können nur diese Terminbörsen und die Märkte, die sorgen eben dafür, dass die Nahrungsmittel von einem Teil in den anderen gebracht werden und gleichzeitig auch höhere Nahrungsmittelpreise bieten diesen Bauern den Anreiz, eben noch mehr anzubauen.
Ich finde ein bisschen der Vorwurf, dass die Spekulation den Handel hilft, das finde ich starker Tabak. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass der Handel notwendig ist. Das, was die Initiative aber verbieten will, sind enge spekulative Tätigkeiten. Niemand müsste mich erklären, wieso, wenn Leute für Hunderten von Millionen Derivate gestützt auf Nahrungsmittel kaufen und innerhalb von Sekunden weiterverkaufen, wie das denn den Markt hilft. Das hilft gar nichts, das ist reine spekulative Tätigkeit in einer Situation, wo wir konzentriert werden müssten, die Nahrungsmittel so zu verteilen, dass sie zu den Leuten kommen können. Und die Schweiz spielt eine besondere Rolle. Wir sind einer der Mekka dieser Nahrungsmittel-Trading und wir sollten diesen Markt so regulieren, dass der Teil, die den Leuten und auch dem Markt zugutekommt, weiterhin zulässig wird. Dass, wenn es aber rein um finanzielle Instrumente, die zur Profitmaximierung eingesetzt werden, dass das unterboten wird.
Dennoch vertreiben Sie nicht die Firmen ins Ausland, schaden dem Schweizer Finanzplatz, um die Welt zu retten?
Das glaube ich nicht. Für die Banken und die Versicherungen entspricht es weniger als 1% ihrer Bilanzsumme. Für die Pensionskassen 0,4%. Sie könnten anderswo investieren. Bei den Tradingsfirmen, bei denjenigen, die auch real mit Waren operieren, ist es kein Problem. Sie können nach wie vor Termingeschäfte absichern. Was sie nicht mehr tun könnten, ist reine spekulative Tätigkeiten. Und die ernsthaften Gesellschaften, die seit Jahrzehnten immer in diesem Trading weltweit tätig sind, sind vor allem an diesen Termingeschäften interessiert und nicht an die kurzfristigen Spekulationsbewegungen.
Umgekehrt, Martin Schmid, könnte man Ihnen vorwerfen, um mit Bertolt Brecht zu sprechen, zuerst das Fressen für die Schweiz und dann die Moral?
Nein, ich glaube eben nicht, denn wenn man darauf hinweist, wo der Zusammenhang ist, auch bei steigenden Nahrungsmittelpreisen und der Spekulation, dann sieht man, dass eben die Lagerbestände eigentlich entscheidend sind. Denn wenn viel eingelagert wird, weltweit auch von Nahrungsmitteln, dann führt ein steigender Preis dazu, dass die Lager abgebaut werden. Hingegen, wenn keine Lager bestehen, dann ist logisch, wenn die Nachfrage steigt, dass dann auch der Preis in die Höhe geht. Und ich glaube eben gerade diese Funktionen, welche der Handel als solche übernimmt, der führt dazu, dass eben letztlich mehr Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt werden.
Mit einem Spitzenresultat ist er von der Vereinigten Bundesversammlung im Amt bestätigt worden, Bundesanwalt Michael Lauber. Der Solothurner hat die Bundesanwaltschaft in seiner ersten Amtszeit aus den Negativschlagzeilen gebracht. Und mit den Ermittlungen gegen den Weltfußballverband FIFA ist Lauber in diesen Tagen sogar in den Fokus der internationalen Medien gerückt. Philipp Burkhardt mit einem Porträt über den obersten Ankläger der Schweiz.
Er ist ein Bundesanwalt, der zupackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Den Übernamen Quetsch hat sich Michael Lauber in seiner Zeit als Student eingehandelt, aufgrund seines festen Händedrucks. Dass der 49-Jährige seine Dossiers im Griff hat, das sieht die Bundesversammlung gern. 195 von 216 gültigen Stimmen hat der 49-Jährige nach seinen ersten 4 Jahren Amtszeit einheimsen können. Ein Chefankläger, der von allen geliebt wird? Müsste das dem Vielgelobten nicht fast etwas zu denken geben? Lauber schmunzelt.
Also ich hoffe, dass die Bundesanwaltschaft respektiert wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich geliebt werde. Ich werde hoffentlich geliebt in meiner privaten Umgebung. Aber die Liebe ist nicht etwas, das mit der Bundesanwaltschaft in Zusammenhang zu bringen ist.
In der Tat dürfte das heutige Glanzresultat vor allem mit Respekt vor Laubers Arbeit zusammenhängen. Mit seiner Fähigkeit, einen von Skandalen immer wieder geschüttelten Apparat in geordnete Bahnen zu lenken. Mit seinem ausgeprägten Kommunikationstalent. Es sei dem Bundesanwalt gelungen, einen großen Teil der alten Fälle zu erledigen, lobt die Aufsichtsbehörde in ihrem Tätigkeitsbericht. Lauber verstehe es, Prioritäten zu setzen, dank eines von ihm eingeführten neuen Controlling-Systems. Doch die nach außen vermittelte Ruhe trügt. Im Innern der Bundesanwaltschaft brodelt es. Laubers Mitarbeiter bekommen den harten Griff ihres Chefs am eigenen Leib zu spüren. Den Leiter der Zweigstelle Tessin hat der Bundesanwalt mit sofortiger Wirkung seiner Funktionen enthoben, aufgrund fundamentaler Differenzen in der Art der Führung. 5 weitere Staatsanwälte möchte Lauber kurzerhand entlassen. Seck, sagte er zu seinem Vorgehen.
Ich habe Ihnen angekündigt, dass ich Sie nicht wieder wählen werde und im Moment läuft der interne rechtliche Prozess.
Der Bundesanwalt hat verschiedene Misserfolge seiner Behörde zu verarbeiten. Im Verfahren gegen 13 Beschuldigte der kalabresischen Mafia sind seine Ankläger 2-mal vor dem Bundesstrafgericht aufgelaufen wegen formeller Fehler. Schließlich musste der Hauptvorwurf gegen alle Beschuldigten, die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, gar ganz fallen gelassen werden. Überragende Ermittlungserfolge kann Michael Lauber auch sonst nicht vorweisen. Die Tätigkeit eines Bundesanwalts ist langwierig, mühsam, hängt stark von internationaler Rechtshilfe ab. Das ist auch bei den Ermittlungen gegen die FIFA so, mit denen Lauber auf einen Schlag für die Medien der ganzen Welt interessant geworden ist. Mehrsprachig ist er diesen heute Morgen Red und Antwort gestanden. Er handle selbstständig und nicht auf Geheiß der US-Behörden, betonte der Chefankläger.
Also ich fühle mich überhaupt nicht am Gängelband der USA.
104 Bankverbindungen würden seit dem 10. März im Fall FIFA von seinen Ermittlern untersucht, gab der Bundesanwalt bekannt. 53 weitere verdächtige Bankverbindungen hätten Schweizer Banken inzwischen gemeldet. Viel mehr gab Lauber heute nicht preis.
Ich will jetzt nicht sagen, in welche Richtung ich den Hauptfokus lege, aber Sie können davon ausgehen, dass ich weiß, was es heißt, ein solches Verfahren wirklich fokussiert zu führen.
Auch das FIFA-Dossier, daran lässt Michael Lauber keine Zweifel, will er fest in seinem Griff behalten.
Nordkorea droht eine Hungersnot. Das Land, das sonst ungern schlechte Nachrichten verbreitet, vermeldet die schlimmste Dürre und meint, es sei die schlimmste seit 100 Jahren. Frage an unseren Korrespondenten in Peking, Urs Morf. Es ist nicht die erste Dürre, die Nordkorea heimsucht. Wie schlimm ist die Dürre diesmal? Was wissen Sie?
Die Dürre scheint tatsächlich wirklich sehr schlimm zu sein. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur, die sagt, in den 3 Hauptreisanbauprovinzen, das ist gegen die südkoreanische Grenze hin, da liegen mittlerweile 60-80% der Reisfelder trocken. Und es ist halt einfach so, also wenn der Boden da nicht unter Wasser ist, dann wächst der Reis nicht mehr, das wird schlimm.
Schon in den 90er Jahren litt Nordkoreas Bevölkerung Hunger. Was ist eigentlich genau das Problem?
Es sind mehrere Probleme. Das eine ist, dass Nordkorea eigentlich klimatisch im Unterschied zu Südkorea nicht besonders gut geeignet ist für Reisanbau. Mais oder Weizen würde da besser wachsen, aber die Leute essen eben Reis. Das ist ihr traditionelles Grundnahrungsmittel. Dann kommen die stetigen Dürren und Hochwasser dazu. Das wechselt sich ab. Das gibt es einfach immer wieder. Und das Allerschlimmste ist vermutlich eben einfach die Zwangskollektivierung. Also die Landwirtschaft wird ja kollektiv angebaut und das weiß man eigentlich von der ganzen Welt, überall aus Erfahrung. Also die kollektive Landwirtschaft, da arbeiten die Bauern nicht so wie auf dem eigenen Boden.
Nordkorea wird seit Jahren aus dem Ausland auch unterstützt. Sie sagten vorhin, die Lage sei besorgniserregend, also trotz dieser Hilfe. Warum eigentlich?
Das ist vor allem darum, weil Nordkorea ist eigentlich ein Land, das ohnehin total am Anschlag ist in jeder Beziehung, außer vielleicht beim Militär. Und es ist nach UNO-Erkenntnissen und auch nach Erkenntnissen von Hilfswerken, ist es so, dass im Normalalltag schon etwa 30% der Kinder chronisch unterernährt sind. Also selbst wenn es keine Dürre, wenn es keine Hungerkatastrophe gibt. Die Hilfswerksleute sind die einzigen, die ab und zu frei, mehr oder weniger frei im Land herumreisen können und die sagen, man sieht das den Kindern an. Also die Nordkoreaner haben wie die meisten Ostasiaten grundsätzlich eigentlich tiefschwarze Haare. Aber die unterernährten Kinder, die haben dann so einen Rotstich in den Haaren. Und das fällt halt den Hilfswerkleuten auf, wenn man durch die Dörfer fährt, dass es da überall Kinder hat, die eben genau diesen für Hunger und Unterernährung typischen Rotschimmer in den Haaren haben.
Schlechte Wetterbedingungen, ein zu einseitiger Anbau eben von Reis. Urs Morf, wenn Sie das Ganze so anschauen, wie sähe ein Lösungsansatz für Nordkorea aus?
Nun, einen Ansatz, den gibt es, der ist gewissermaßen sogar auf dem eigenen Mist gewachsen, wenn Sie das salopp erlauben. Es ist so, dass nach den schweren Hungerkatastrophen in den 90er Jahren hat die Regierung angefangen zuzulassen, dass die einzelnen Bauernhaushalte kleine Landstücke selber bebauen dürfen. Und das wirft vor allem bei Gemüse, nicht so bei Getreide, aber bei Gemüse wirft das einen ziemlichen großen Ertrag ab. Und es ist so, dass in guten Jahren gibt es jetzt in Nordkorea überall freie Märkte, wo die Bauern dann eben diese Überschüsse verkaufen. Eigentlich ist das ja genau der gleiche Ansatz, den China auch gemacht hat. China hat auch von den frühen 1980er Jahren an angefangen, den Bauern zu erlauben, dass sie ihr Land selber bebauen, und das hat sofort Überschüsse gegeben. Und das war der eigentliche Start der Wirtschaftsreformen in China, die ja enorm erfolgreich waren.
Gibt es denn politische Anzeichen für ein solches Umdenken jetzt auch in Nordkorea?
Richtige, deutliche Anzeichen gibt es nicht, aber es ist natürlich auf eine Art schon ein bisschen als Anzeichen zu werten, dass man diese Bauernmärkte wieder zulässt.
Danke nach Peking, danke Urs Morf. Eins nach eins ist es bald, im ersten und vierten ist es Zeit fürs Tagesgespräch und den gordischen Knoten, an dem Griechenland und die EU herumzerren. Das Gespräch über einen Grexit, einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone, das hören Sie gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Das Bundesgericht gibt seine strenge Haltung auf. Patienten mit medizinisch nicht erklärbaren Schmerzen haben künftig bessere Chancen, eine IV-Rente zu erhalten. Bisher gingen die Gerichte davon aus, dass zum Beispiel ein Schleudertrauma überwunden werden kann. Der Nationalrat will den Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich neue Mittel zur Verfügung stellen zur Überwachung von Kriminellen. Nach langer Vordebatte ist der Rat auf die entsprechende Gesetzesrevision eingetreten. Und die Glückskette hat im letzten Jahr 175 Projekte unterstützt. Ausgegeben wurden dafür insgesamt fast 47 Millionen Franken. Das Geld kam vor allem syrischen Flüchtlingen und anderen Menschen auf der Flucht zugute.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.